Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Woran denken Sie, wenn Sie Wellness hören? Eine Rückenmassage? Saunagänge? Weiche Bademäntel und gemütliche Liegestühle? Nachdem Sie den heutigen Podcast gehört haben, werden Sie verstehen, warum auch unser Gehirn Wellness braucht. Denn der tägliche Stress, die Dauerbelastung, der Schlafmangel, all das macht unser Denkorgan krank. Aber wie kann Wellness fürs Gehirn aussehen? Braucht es dafür auch einen Wellness-Tempel? Und was bringt das wirklich für unsere Gesundheit? All diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und ganz herzlich begrüße ich auch unsere heutige Expertin und meine Gesprächspartnerin, Frau Dr. Manuela Macedonia. Dr. Macedonia ist Neurowissenschaftlerin und forschte nach ihrem Doktoratsstudium unter anderem am renommierten Max-Planck-Institut in Leipzig. Als Vertreterin des Embodiment geht sie davon aus, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Körper und Geist gibt. Sie ist Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher, die sich alle mit unserem Gehirn beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Macedonia.
Danke, Frau Krause, für die Einladung und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer des Podcasts.
Dr. Macedonia ist Neurowissenschaftlerin und forschte nach ihrem Doktoratsstudium unter anderem am renommierten Max-Planck-Institut in Leipzig. Als Vertreterin des Embodiment geht sie von einem starken Zusammenhang zwischen Körper und Geist aus und sie ist Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher, die sich alle mit unserem Gehirn beschäftigen. Und heute sprechen wir eben über ihr aktuelles Buch und das trägt den Titel Wellness für das Gehirn. Und da schaut man jetzt einmal so, was ist das? Aber bevor wir darüber sprechen, wie Wellness fürs Gehirn aussehen kann, wollte ich Sie zuerst einmal fragen, warum braucht unser Gehirn dann sowas wie Wellness überhaupt? Also mit welchen Belastungen oder mit welchen negativen Einflüssen ist es denn konfrontiert?
Das Gehirn braucht Wellness, weil wir permanent unter Stress sind und Auslöser dieses Buchs waren viele Gespräche, die ich mit meinem Publikum geführt habe in den letzten 2 Jahren. Ich halte Vorträge, so Großvorträge, und danach ist immer eine Zeit, um über die Inhalte ein bisschen zu reflektieren, Fragen zu beantworten etc. Und ich habe von vielen Menschen mitbekommen, dass sie momentan einfach nicht zurechtkommen mit all den Anforderungen, die entstanden sind. Weil früher hatten wir auch schon Probleme, unter Anführungszeichen, das heißt Herausforderungen des Alltags, ja, ob die Kinder in die Schule gehen, ob sie rechtzeitig hinkommen, im Job etc. Aber jetzt durch die, sagen wir, Corona-Zeit und durch die Sorgen, die dadurch entstanden sind, sind wir doppelt oder mehrfach belastet. Und unser Gehirn kann zwar mit einer psychischen Belastung umgehen, aber nicht mit einer psychischen Belastung, die jahrelang andauert. Und jetzt spüren die Menschen langsam, dass sie am Ende ihrer Reserven sind. Und ich bin eine von ihnen, die das auch stark gespürt hat und auch in den Lockdowns und so weiter. Also also für mich war das eine wirklich nicht zu wiederholende Zeit. Und ich habe mir Gedanken zu diesen Fragen gestellt, die ich bekommen habe. Und diese Fragen sind dann in das Buch geflossen. Und ich versuche, Lösungen für diese Herausforderungen zu bieten, die im Alltag möglich sind. Also da muss man für Wellness für das Gehirn, muss man nicht extra in ein Wellness für das Gehirn-Hotel gehen und mit anderen zu tun haben, sondern man kann das täglich für sich betreiben.
Sehr gut. Das werden Sie uns dann auch noch erklären, wie das genau ausschauen kann, dieses Wellnessprogramm. Aber das, was Sie jetzt beschrieben haben, ich glaube, das fühlen wirklich viele von uns. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Es ist im alltäglichen Leben schon so viel los. Es ist der Job, es ist eben die Familie, es sind so kleine Streitereien, vielleicht mit den Mitmenschen und dann auch noch die großen Krisen, die uns belasten. Was ich jetzt da zum Beispiel bei mir merke, ist, dass ich so eine wirkliche Zerstreutheit oder Vergesslichkeit an mir bemerke. Also alles, was ich nicht aufschreibe, ist wie ausgelöscht. Alles, was nicht eingetragen ist im Kalender, das ja, ist sowieso gleich vergessen. Ich glaube, das kennen auch viele Leute. Was bedeutet denn das? Ist das jetzt schon ein Zeichen davon, dass wir quasi, also unser Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte?
Das ist ein klassisches Symptom von Stress, das Sie beschreiben. Also Vergesslichkeit entsteht, wenn unser Kurzzeitgedächtnis, welches im Hippocampus angesiedelt ist, das ist eine Struktur in der Tiefe des Gehirns, davon haben wir zwei, eine links und eine rechts. Und der Hippocampus ist sehr, sehr stressanfällig. Also wenn wir gestresst sind, schütten wir Cortisol aus, das ist das Stresshormon par excellence. Vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer schon davon gehört. Wir schütten es aus, wenn wir in der Situation sind, wo wir reagieren müssen auf den Stress. Das heißt, wenn wir flüchten müssen oder angreifen müssen. Und diese evolutionäre Reaktion findet auch in unserem ganz normalen Alltag statt. Ja, wir haben zwar kein Mammut vor Ort, aber wir haben eben all diese Stressoren, die gleiche Reaktion auslösen. Und dafür ist Cortisol zuständig, also mit L am Ende. Und wenn wir jetzt Cortisol nicht abbauen, dann bleibt es im Kreislauf, bleibt es im Blut und kann unseren Körperorganen schaden und selbstverständlich auch dem Gehirn. Und im Gehirn geht es gleich auf den Hippocampus, wirkt sich gleich auf den Hippocampus aus, indem es auch schrumpfen lässt. Das heißt, man hat es bei Tierexperimenten gesehen, gestresste Nager hat eine Reduktion, also eine Verkleinerung des Hippocampus von circa 30%. Das ist ja gar nicht wenig. Ja. Und das geht einher mit auch einer Beeinträchtigung jener Funktionen, die der Hippocampus ausführt. Und das ist eben dieses Kurzzeitgedächtnis. Also wenn ich mir das nicht notiere, vergesse ich drauf, ja. Oder man hat das Gefühl, ach, das merke ich mir sicher. Ja. Das merke ich mir hundertprozentig. Das ist so wichtig, ich muss es mir merken. Und dann, ja, ist es weg. Puff, ist es komplett weg. Ja. Weil der Hippocampus schon so einen Schaden davon getragen hat, also von all diesem Stress der letzten Jahre, dass ganz viele Menschen mir eben auch von diesem Symptom berichten.
Und ist das jetzt was, was man wieder rückgängig machen kann? Oder sind wir jetzt für alle Zeiten, haben wir einen Mini-Hippocampus jetzt davongetragen?
Gezeichnet, meinen Sie? Ja. Es kommt drauf an, ja. Es kommt drauf an, wie lang und wie intensiv dieses Problem ist. Man hat gesehen, dass wenn die Stressoren weg sind, das heißt, wenn diese überaus starke Ausschüttung von Cortisol gemindert wird, dass der Hippocampus sich sehr wohl erholt. Ah, aber in jungen Jahren.
Oje.
Ja, also wenn man jetzt, sagen wir so, 70 ist und man ist permanent Stress ausgesetzt, dann ist das der Einstieg in die Demenz. Ja, wenn man bis zu dem Zeitpunkt nicht dement war, ist das bestimmt einer der Faktoren, die das auslösen können. Das habe ich auch im Buch beschrieben. Auch ein Trauma, ein schweres Trauma, zum Beispiel, dass man die Angehörigen monatelang nicht sehen kann. Ja, das wird mir auch berichtet von Personen, die in so Senioreneinrichtungen arbeiten, dass ganz viele Senioren damals durch die Lockdowns eben in diese Traumatisierung eingestiegen sind und auch eben Demenz ausgelöst wurde.
Ach, schlimm. Das heißt, die
es
Demenz...
Es ist wirklich schlimm. Also ja. Es ist nicht zu verharmlosen, würde ich sagen. Und bei Kinder erholen sich natürlich schneller, weil der ganze Körper und somit auch das ganze Gehirn viel frischer und jünger ist und all diese Regenerationsmechanismen viel besser greifen. Aber auch Kinder haben einen Schaden davon getragen. Also von Stress, also es ist keiner ausgenommen. Es ist auch interessanterweise, ich habe auch die jüngste Literatur recherchiert zu diesem Thema. Und interessanterweise hat sich das ausgewirkt, egal in welcher sozioökonomischen Schicht. Das heißt, es hat getroffen die Armen in dieser Gesellschaft, aber auch die Reichen. Ja, also die Reichen sind nicht ausgenommen, weil es für sie auch Stress war. Ja. Weil man hat gesagt, na ja, es werden halt die sozioökonomisch benachteiligten Schichten sein, die einen größeren Schaden davon tragen, weil sie oft nicht den Wohnraum haben, die andere haben etc. Und doch, also die Studien, die jetzt erschienen sind, die letzten 2 Jahre, und ich habe für das Buch bis ins Jahr 2024 recherchiert, also kurz bevor es erschienen ist, also sieht man, dass jede Schicht und jede Altersstufe betroffen ist. Und insofern ruft dieses Problem für mich nach Lösungen, nach Lösungsansätzen.
Ja, das ist sehr spannend. Also das Cortisol, also dieses Stresshormon, ist da der entscheidende Faktor, der quasi unserem Gehirn schadet. Jetzt ist das natürlich ein negativer Stress, den wir jetzt beschrieben haben und erlebt haben, aber es gibt ja auch sowas wie positiven Stress, oder? Also ist denn jede Form von Stress immer schlecht oder gibt's denn auch, kann man auch einen positiven Stress erleben, der sich vielleicht anders auswirkt auf unser Gehirn?
Ja, also es gibt auch den positiven Stress unter Anführungszeichen. Ja. Also es sind so Phasen in unserem Leben, in denen wir viel zu tun haben. Aber wir haben auch die Strategien, diese Phasen gut zu überstehen. Ja, das heißt, also wenn Sie in Ihrem Beruf oder die Hörerinnen und Hörer viel zu tun haben, ja, und das ist aber machbar, also man muss halt viel Einsatz leisten, ja, genauso wie bei mir. Jetzt ist bei Buchveröffentlichung einfach viel mehr Arbeit angesagt, ja, weil ich habe ja meinen Job auf der Uni mit 40 Stunden und all diese Arbeit, die mehr kommt, die muss ich halt in der Freizeit erledigen. Aber sie ist eine schöne Arbeit, ja. Es ist jetzt mal das Buch da. Ich freue mich, dass alles gut funktioniert hat. Es waren harte Zeiten, wo ich manchmal pro Tag 14 Stunden gesessen bin. Aber es ist alles vergessen, wenn ich jetzt das Buch in der Hand habe, weil ich weiß, ich kann vielen Menschen dieses Wissen weitergeben. Ja, das ist für mich sozusagen der Hauptgrund, warum ich Bücher schreibe, ja, dass ich dieses Wissen zur Verfügung stelle, damit andere Menschen, die nicht Zugang zu den Datenbanken haben, auch von diesem Wissen profitieren. Und jetzt atme ich auf. Es steht mir sehr, sehr viel Arbeit bevor, aber es ist eine schöne Arbeit, die ich gerne erledige. Selbst wenn ich dann auch wieder Tage habe mit 14 Stunden am Stück. Also nicht die Arbeit macht uns krank, sondern wenn wir belastet sind und nicht die Mittel haben, um diese Belastung irgendwann einmal zu einem Ende zu bringen.
Verstehe.
Das ist das, was krank macht. Mhm. Ja, wenn wir keine Aussicht haben, etwas zu verändern. Mhm. Ja, weil wir sind ja alle bemüht, Missstände in unserem Leben zu verändern, sie einfach in Umstände zu verwandeln, also in denen wir über unser Leben bestimmen können. Mhm. Wenn uns sozusagen die Bestimmung unseres Lebens weggenommen wird, indem wir zum Beispiel gemobbt werden oder indem es Umstände gibt, die wir nicht irgendwie beherrschen können, dann geraten wir in diese Situation, wo wir einfach keine Aussicht haben. Und all das, was da ist, was zu erledigen ist, wird zur Überlast. Ja, man spricht auch von allostatischer Last. Das beschreibe ich gut im Buch. Also wir dürfen zwar belastet sein, auch vom Beruf, von Umständen, auch von Beziehungen. Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, dass auch sehr viele Beziehungen dazu beitragen, dass wir oft unglücklich sind. Mhm. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, all das in die Reihe zu kriegen, dann ist es halt ein schwerer Step, vielleicht ein schwer zu überwindendes Hindernis, aber es hat ein Ende. Mhm. Und hingegen, wenn wir diese Möglichkeit nicht sehen, dann kommen wir eben in diese Situation, wo wir verzweifelt sind und wo eben dieses Cortisol andauernd ausgeschüttet wird.
Ich verstehe. Das heißt, wenn Krisen ein Ende haben oder wenn Belastungen ein Ende haben oder wenn man selbst auch noch wirkmächtig ist im Sinne von, ich kann an der Situation was ändern oder ich kann das schaffen, dann ist das eben nicht diese große Belastung oder nur eine kurzzeitige Belastung für unser Gehirn.
Ja, man kann sie überwinden. Man kann sie erfolgreich überwinden.
Ja, verstehe. Okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich das Problemfeld schon ganz gut umrissen. Wir stehen unter Stress, wir stehen unter Dauerbelastung. Unser Gehirn schwimmt quasi im Cortisolsee und das macht uns krank. Kommen wir jetzt vielleicht zu den Lösungen. Sie haben es eh schon gesagt, also wir brauchen quasi Techniken oder wir brauchen Hilfsmittel, um mit diesem Stress umzugehen. Und Sie formulieren da jetzt in Ihrem Buch einen 5-Punkte-Plan. Vielleicht nennen wir mal alle 5 Punkte zum Einstieg und dann können wir sie ja Schritt für Schritt quasi durcharbeiten. Aber welche 5 Punkte gehören denn jetzt zu so einer Wellness-Anwendung fürs Gehirn dazu?
Ja, also der 5-Punkte-Plan besteht aus ausreichendem Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, sozialen Beziehungen und Spiritualität. Und all diese 5 Punkte sollten wir in regelmäßigen Abständen pflegen. Und so können wir eben unser Gehirn halbwegs gesund halten. Mhm. Das heißt, auch dieses Cortisolbad regelmäßig ausleeren, ablassen, sozusagen.
Sehr gut, okay. Genau, als erstes haben Sie jetzt eh schon den Schlaf genannt. Das spielt eine zentrale Rolle, beschreiben Sie auch im Buch sehr schön. Aber für mich ist das so ein bisschen ein Dilemma. Also einerseits, wenn man den Stress hat, dann schläft man ja meistens auch schlecht. Also ich kenne das von mir auch, dann liegt man nachts wach und wälzt dauernd dieselben Gedanken im Kopf und dann Schlaf ist dann überhaupt nicht mehr zu denken und am nächsten Tag sind die gleichen Herausforderungen ja noch immer da. Man ist dann quasi noch müder und noch fertiger für den nächsten Tag. Also es scheint mir ein bisschen ein Teufelskreis zu sein. Wie kommt man denn da wieder raus? Und haben Sie vielleicht ein paar Tipps für den wirklich erholsamen Schlaf für unser Gehirn?
Ja, also ich bin selbst auch schlafgeplagt. Ich beschreibe es auch im Buch. Also bei mir ist es so, wenn ich 5 Probleme habe, dann fange ich mit 1 an und werde dann nach einer gewissen Zeit mit dem fünften Problem fertig. Habe ich mir 3 Lösungen ausgedacht. Und dann beginne ich wieder mit Problem 1. Oh ja. Ja, und dann verwerfe ich die alten Lösungen und suche nach neuen Lösungen. Und dann ist es 3
dann
Uhr und ich habe immer noch nicht geschlafen. Und dann mache ich mir noch zusätzlich den Stress, dass ich schlafen sollte. Und das Problem ist, dass Cortisol, das praktisch das Gleichgewicht mit Melatonin, das ist ein Schlafhormon, das sich am Abend bei Dunkelheit bildet, dass eben Cortisol den Anstieg von Melatonin, also den Spiegel von Melatonin, unterdrückt. Das heißt, je aufgeregter wir in den Abend kommen, umso schwer ist es, müde zu werden, um dann einzuschlafen. Wir sollten daher versuchen, abends einige Tätigkeiten auszulassen, die den Cortisolspiegel erhöhen können. Mhm. Und dazu gehört für mich, ja, ich spreche für mich, gehört Medienkonsum. Mhm. Wenn ich bis zum letzten Augenblick in den Social Media unterwegs bin oder mit jemandem chatte, der ein Problem hat oder ganz schlimme Nachrichten im Fernsehen oder Radio höre, ja, und mich da noch mehr hineinsteigere in diese, sagen wir so, Zukunftsangst, die jetzt auch sehr beherrschend ist. Ja, wir wissen gar nicht, was passiert die nächsten Monate.
Stimmt.
Dann ist es so, dass wir permanent diesen Cortisolspiegel sozusagen halten. Mhm. Ja, es gibt eine Möglichkeit, den Cortisolspiegel runterzubringen, damit der Melatoninspiegel steigen kann. Mhm. Und das heißt also, ich schalte die ganzen Medien richtig aus. Und dann widme ich mich Tätigkeiten, die mir Freude bereiten. Mhm. Zum Beispiel, also jetzt in den letzten Jahren mache ich am Abend, also backe ich Brot, ja, ich setze einen Sauerteig an oder ich backe all mein Gebäck selbst ich backe vielleicht die Frühstückskipferl, mache einen Blätterteig, ja, so Dinge, die so richtig anspruchsvoll sind, ja, die einen ganzen Abend in Anspruch nehmen. Und am Abend bin ich dann zufrieden, wenn ich sehe, ja, was aus dem halben Kilo Mehl geworden ist, dann friere ich ein Teil tue ich da hin oder so. Und ich hole mir eine kleine Bestätigung oder ich gehe ins Bett. Handy habe ich verbannt aus dem Schlafzimmer. Denn es kann sein, dass mir was einfällt, da schaue ich schnell nach. Mhm. Nein, das Handy muss in einem anderen Raum sein und es wird nicht mehr eingeschaltet. Denn es könnte sein, dass während ich mir das google, dass mir wer andere schreibt und mir erzählt, wie schlimm das andere Ding war. Ja? Mhm. Da bin ich schon wieder drinnen. Ja. Also da holt mich irgendwer wieder rein. Das heißt, ich gehe ins Bett mit einem guten Buch, oft auch mit einem Kochbuch, wo da brauche ich nicht zu denken. Ja, dann blättere ich die. Ich schaue mir die schönen Bilder an, denke mir, das könnte ich auch kochen und das andere könnte ich auch kochen. Am Ende koche ich immer so nach eigenem Rezept. Aber es ist schön, einfach ein schönes Buch in der Hand zu haben. Und dann träume ich so dahin, wenn ich einmal in ein gutes Fischgeschäft komme, irgendwo im Süden, ja, da kann ich endlich diesen Fisch zubereiten. Okay. Und das sind so kleine Strategien des Alltags.
Ja.
Wobei allerdings auch sehr, sehr wichtig wäre, sich zu bewegen. Mhm. Denn ausgerechnet Muskelarbeit dazu dient, Cortisol abzubauen. Mhm. Und wenn man es machen kann, und ich kann es auch
teilweise nur unter dem Jahr, dass man nach dem Abendessen einfach rausgeht, spazieren geht, 2 Stunden.
Muss es so lang sein.
Eine sehr gute Strategie, guten Schrittes. Man kann auch 2-mal die gleiche Runde gehen.
Okay.
Ja. 4-mal. Ich mache es manchmal so, ich gehe 4-mal die gleiche Runde.
Ja, okay.
Aber damit man so richtig runterkommt von all diesen Gedanken, damit man dann auch diese kleinen Rituale des Bettgehens dann auch in Ruhe durchführt. Ob es jetzt ein Schlaftee ist, ob man sich heiß duscht oder sowas. Ja, das gehört alles ein bisschen eingeleitet und vorbereitet.
Verstehe. Jetzt sind wir schon im zweiten Thema. Die Bewegung haben Sie jetzt schon angesprochen. Das heißt, die Muskelarbeit ist sowas wie ein Abbaubauwerk für das Cortisol. Das heißt, damit kann man das wirklich effektiv auch wieder loswerden. Gibt es da jetzt, also Spazierengehen haben Sie schon genannt, also kann das jede Art von Bewegung sein oder muss das besonders intensiv oder besonders lang oder besonders anstrengend sein oder was wirkt denn da? Oder gibt es eine bestimmte Dauer, die man einhalten muss oder Hauptsache man tut irgendwas?
Ja, Hauptsache ist, man tut irgendwas.
Okay.
Also man sollte sich die Latte nicht so hochlegen, denn ich höre immer wieder, ja, ich habe es 2-mal gemacht und dann nicht mehr, weil...
Keine Zeit.
Ja. Also ich denke, es soll uns gut tun. Also abends gehe ich manchmal langlaufen.
Oh.
Ich wohne in den Bergen, also für mich ist das keine große Sache. Ich gehe um 20 Uhr langlaufen, eine Stunde in der Dunkelheit, so mit Stirnlampe. Und mir gibt das unendlich viel. Also es ist sehr ruhig, es ist dunkel. Ich bleibe manchmal vielleicht im Wald kurz stehen, höre ein bisschen den Geräuschen, den Waldgeräuschen zu. Vielleicht ruft irgendein Kauz, ja, und so komme ich runter. Manchmal, wenn es keinen Schnee gibt, gehe ich nur spazieren. Also ich gehe nicht laufen abends, damit ich mich da auch nicht extra anstrenge und nicht wieder mich hochpushe.
Okay, ja? Also zu anstrengend soll es dann nicht sein am Abend.
Nein. Und jede Bewegung ist gut. Ja, sie soll nicht eben zu anstrengend sein und vor allem Bewegung mit den Beinen.
Okay.
Ich beschreibe im Buch ein Experiment, das mit Mäusen gemacht wurde. Man hat sie praktisch an den hinteren Läufen aufgehängt und also auf einer Schiene. Und sie durften sich auch hin und her bewegen auf dieser Schiene. Mit den vorderen Läufen konnten sie verschiedene Teile des Käfigs erreichen. Und man hat gesehen, dass bei ihnen eben der Cortisolspiegel nicht gesunken ist. Und bei anderen Mäusen, die hingegen sich im Käfig frei bewegen durften, war auch der Cortisolspiegel runtergegangen. Also idealerweise, das ist uns evolutionär mitgegeben. Ja, wir sind ja Bewegungstiere.
Stimmt.
Und idealerweise bewegen wir uns mit den Beinen. Das ist ja das Natürlichste auf dieser Welt. Und wenn man auch wenig Möglichkeiten hat, hat man trotzdem immer die Möglichkeit, spazieren zu gehen. Vielleicht auch Geschäfte schauen zu gehen. Aber wichtig ist, dass man eine gewisse Zeit, eine gewisse zusammenhängende Zeit in Bewegung ist. Ich würde sagen, 1 Stunde mindestens, ja, weil sonst ist da kein Effekt. Der Körper braucht sozusagen eine gewisse Aktivierung, damit sich diese Phänomene im Gehirn einstellen. Ja. Also ich kann zum Beispiel, ich mache immer das Beispiel vom Wasserkochen. Ich kann einen Topf Wasser nicht 10-mal auf Stufe 1 einschalten und hoffen, dass irgendwann einmal kocht. Ja, wenn es kochen muss, muss ich sozusagen reinfahren mit der Hitze.
Dauert einfach
dann
ein bisschen. Ja.
Genau.
Okay.
Also nicht 10-mal lauwarm, denn es wird nie kochen. Und beim Gehirn ist es so, wenn ich jetzt 10-mal lauwarm mich bewege, werde ich gewisse Prozesse nicht auslösen.
Verstehe. Und es ist wirklich so, also wenn unsere Muskeln aktiv sind, dann verschwindet das Cortisol. Kann man sich das so einfach quasi vorstellen? Ist das der Hintergrund?
Ja. Ja, ich erkläre auch den ganzen Prozess ziemlich genau im Buch.
Okay.
Auch Klaus Bitter, also der Illustrator, hat es mit so Mäusen gezeichnet. Also man kann da ganz genau sehen, was los ist. Aber man kann sich das einfach so mitnehmen. Bewegung mit den Beinen ist die beste Bewegung, um Stress abzubauen.
Super.
Cortisol abzubauen.
Ja, okay. Dann sind wir schon beim dritten Punkt. Wenn ich es jetzt richtig erinnert habe, wäre das dann schon die Ernährung, oder? Also wir können uns quasi auch unser Gehirn gesund essen. Eine Sache, die ich jetzt mal zu Beginn ganz spannend fand, war, dass Sie beschrieben haben, dass Fasten auch unserem Gehirn hilft.
Haben Sie positive Auswirkungen gespürt vom Fasten?
Ja, also am Anfang war es ziemlich zach, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat.
Ja, also Fasten ist, ich pflege zu sagen, wie ein Service für das Gehirn. ist nachvollziehbar, ja, weil der ganze Körper entschlackt sozusagen. Mhm. Aber im Gehirn haben wir auch immer wieder so Abfallmaterial vom Gehirnstoffwechsel. Mhm. Dieses Material bleibt liegen auf der Oberfläche des Gehirns. Und während des Fastens beginnt das Organ, dieses abgestorbene Material selbst aufzuessen. Man nennt das Autophagie. Mhm. Ja, das heißt, es ist sozusagen ein Aufräumen und Beseitigen von Zellmaterial, das eigentlich nur Müll wäre. Und das ist mal der eine Aspekt vom Fasten. Und der andere ist, dass die Zellen, die ein ganzes Leben arbeiten, ja, die haben, also im Inneren der Zelle sind die sogenannten Mitochondrien. Mhm. Die werden auch so in der, so laienhaft werden sie als Kraftwerke der Zelle bezeichnet. Sie sind dazu da, dass sie den Zucker sozusagen umarbeiten und es verfügbar machen für die Gehirnzellen. Ja. Das heißt, sie verwandeln Zucker in jeden Brennstoff, den die Zellen brauchen, um gut zu arbeiten. Und diese Arbeit, die sie verrichten, macht sie ein bisschen sozusagen, die Arbeit, die sie verrichten, führt dazu, dass sie ein bisschen schleißig werden mit der Zeit. So wie ein Auto, ja. Also, man hat ein Auto, man fährt, 15.000 Kilometer, tankt, fährt die nächsten 15.000, tankt und tankt und tankt und tankt und bleibt nie stehen, dass der Motor sich mal ausrasten kann.
Ich verstehe.
Und irgendwann mal geht ein Teil vom Motor kaputt, weil es sich nie erholen kann, also es wird nie wirklich wieder kalt, sondern ist in ständiger Arbeit. Und deswegen wird Fasten auch in vielen Religionen, auch in der christlichen Religion, wird als Zeit vorgeschrieben, in der die Menschen weniger essen sollten. Mhm. Es hat tatsächlich diesen positiven Aspekt, dass sich die Gehirnzellen regenerieren. Deswegen berichten sehr viele davon, dass sie nach dem Fasten sich klarer im Kopf fühlen, jetzt unabhängig vom Gewichtsverlust. Ja. Fürs Gehirn ist es eben wie ein Service aus diesen zwei Gründen.
Sehr spannend. Es stimmt aber, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es waren jetzt so die Vormittage sehr produktiv. Also das kann ich auf jeden Fall berichten, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie mehr Energie, obwohl man nichts gegessen hat. Das ist schon interessant. Genau, jetzt haben Sie schon das Thema Religionen angesprochen. Das war ja auch interessant in Ihrem Fünf-Punkte-Plan, dass Sie das Spiritualität genannt haben. Was genau meinen Sie denn damit? Heißt das jetzt wirkliches in die Kirche gehen oder was meinen Sie damit?
Also ich beschreibe die Sache so, dass man dem Gehirn Ruhe gönnen sollte. Nicht die Ruhe im Schlaf, sondern eine innere Ruhe. Und diese innere Ruhe entsteht auch, wenn wir diesen Cortisolabbau betreiben. Und Cortisolabbau betreiben wir zum Beispiel mit vielen Belegen aus der echten Fachliteratur, wenn wir in den Wald gehen und für uns einfach eine Zeit lang da sind. Das ist dieses berühmte Waldbaden. Das Waldbaden ist tatsächlich wirksam. Ich war am Anfang, also vor ein paar Jahren, wie ich davon gehört habe, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich habe es dann doch recherchiert und dann habe ich mir erklären können, warum ich, wenn ich stressige Phasen habe, so gern in der Natur bin, ganz alleine. Ja, ich gehe nicht in der Natur mit zig Menschen spazieren, weil sie mich dann doch nicht runterkommen ließen. Ja, weil es entsteht ein Gespräch, ich nehme eine Position ein, die anderen die andere. Also die Natur, man muss alleine mit der Natur sein, damit dieser Cortisolspiegel sinkt. Das habe ich auch mit jeder Menge Experimenten belegt. Also im Buch habe ich sie erklärt, also wie diese Experimente stattgefunden haben und was dann die Ergebnisse davon waren. Ich gehe aber auch auf Meditation ein. Ja, Meditation ist derzeit sehr modern. Ja, sehr viele Menschen meditieren, machen Yoga, machen verschiedene Arten von Meditationen, ob es die Achtsamkeitsmeditation ist oder andere Richtungen. Und ich erkläre auch, dass ich es versucht habe, aber ich bin kein Mensch der Meditation. Also ich komme einfach nicht rein. Ja. In allen Soßen probiert. Ich hab auch einen Freund, Bekannten, der Lehrer ist, Meditationslehrer ist, und der hat mir seinerzeit, also in der Phase, wo ich wirklich nicht mehr schlafen konnte, und das waren eben diese Lockdowns, hat er mir jede Menge so Meditationsaudios geschickt, okay, und verschiedene Arten, ob es jetzt die Klangschalen waren oder der indische Guru oder die Achtsamkeitsmeditas auf Altindisch etc. Und ich konnte einfach nicht runterkommen.
Okay.
Und obwohl es gut belegt ist in der Literatur, dass Meditation tatsächlich dem Gehirn hilft, ja, auch Cortisol abzubauen. Und ich bin erst runtergekommen, wie ich wieder angefangen habe zu beten. Und ich werde es auch nicht aufgeben. Und es ist eine der vielen Möglichkeiten. Ja. Also ich will jetzt mit dem Buch nicht missionieren. Und ich erkläre aber auch, dass es viele Experimente gibt, mhm, die eben zeigen, dass Cortisolabbau stattfindet mit dem Gebet.
Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ja auch, hat ja auch was Meditatives, oder? Oder was Repetitives zumindest. Also ich denke jetzt zum Beispiel so an Rosenkranz beten und solche Dinge. Das ist ja auch sowas, wo man sich auf eine Sache konzentriert und vielleicht dabei alles andere, alle die Stressoren, all die Sorgen auch ein bisschen raussperren kann oder zumindest auf stumm schalten kann für eine Zeit. Ne? Also so stelle ich es mir jetzt
definitiv
vor. Okay, interessant. Jetzt ist das die eine Sache, wo man ja quasi sich mit sich selbst beschäftigt, wo man sich Ruhe gönnt, wo man sich zurückzieht. Und den anderen Aspekt, den Sie ja vorher gesagt haben, was ja auch für unser Gehirn so wertvoll ist, ist ja die sozialen, sind soziale Kontakte, soziale Beziehungen und Einsamkeit quasi so auch als großer Negativfaktor. Sind jetzt auch soziale Beziehungen sowas wie eine Wellness-Anwendung für unser Gehirn? Was genau passiert dabei?
Ja, definitiv. Also zunächst hat man geglaubt, dass es ausreicht, um Cortisol abzubauen, Muskelarbeit zu machen. Mhm. Und man hat Nager, also Mäuse oder Ratten, weiß ich jetzt nicht mehr, gestresst. Und man hat ihnen ein Laufrad, mhm, in den Käfig gestellt. Man hat festgestellt, dass jene Mäuse, die aber isoliert waren, mhm, weit weniger Cortisol abgebaut haben. Das heißt, ich kann zwar mit Bewegung Cortisol abbauen, aber wenn sehr, sehr viel da ist, kann es sein, dass die Bewegung nicht ausreicht. Okay. Ich brauche andere Menschen. Ich, mhm, brauche die Sozialisation. Wir sind als Menschen soziale Tiere und, mhm, wir umgeben uns auch mit sozialen Tieren. Der Hund will in unserer Nähe sein. Der Hund will, wenn man ihm das ermöglicht, möchte am liebsten mit uns im Bett schlafen. Mhm. Die Katze sowieso. Mhm. Ja. Also diese Rudelbildung ist etwas, was uns evolutionär sehr stark gemacht hat. Mhm. Wir haben die Evolution überlebt, weil wir zusammen gejagt haben, weil wir nachher das Mammut gemeinsam zerlegt haben und danach haben wir gefeiert, dass wir das Mammut erlegt haben, dass wir essen, mhm, konnten, dass wir die Vorräte anlegen konnten etc. Mhm. Unser ganzes Leben besteht aus sozialen Beziehungen. Mhm. Und dieses Asoziale, das entstanden ist, eben durch die Themen, die wir alle kennen, hat uns nicht gut getan. Mhm. Das heißt also, wenn wir isoliert leben, können wir wirklich wie die Gesundheitsapostel leben, mhm, ja, wie die Gurus, die Wellness-Gurus leben. Aber wir werden immer noch zu viel Cortisol bauen, wenn wir gestresst sind.
Ja.
Und dieses Cortisol werden wir weniger gut abbauen als Menschen, die unter Menschen sind, die einander umarmen, die miteinander lachen, die miteinander etwas bauen, die miteinander kochen, die miteinander einfach blödeln.
Mhm.
Ja, weil einfach die Evolution den Mechanismus so vorgesehen hat, dass wenn wir zusammen sind, ein besonderes Hormon ausschütten, das nennt sich Oxytocin.
Mhm.
Und dieses Oxytocin, auch Bindungshormon genannt.
Mhm. Oder Kuschelhormon, sagt man, glaube ich, auch, oder? Das habe ich immer so gehört.
Ja, man sagt, mhm, auch Kuschelhormon, weil man es auch ausschüttet, wenn man kuschelt. Mhm. Also Menschen mit Menschen, deswegen tun wir es so gern.
Mhm.
Aber auch Mensch mit Hund, mit Katze, Katze mit Menschen. Deswegen will die Katze sich einfach einringen und, mhm, und genau, anschmiegen und uns spüren.
Ja.
Die Katze funktioniert gleich. Auch die Katze braucht Oxytocin.
Ja.
Ja, und man braucht es nur zu beobachten. Wenn Tiere Angst haben, suchen die Nähe anderer Tiere oder von Menschen, weil eben Oxytocin in der Lage ist, sofort Cortisol zu neutralisieren, abzubauen.
Cool.
Und deswegen meine ich, dass wir uns Gutes tun, wenn wir unsere sozialen Beziehungen pflegen, wenn wir harmonisch miteinander umgehen, Vielleicht, wenn wir mal verzeihen können, ja, das ist auch ein Thema. Es sind sehr viele Konflikte die letzten Jahre entstanden. Wir sollten über diese Konflikte hinwegkommen, einander einfach verzeihen und versuchen, das Beste jetzt aus dem Ganzen zu machen, auch in unserem eigenen Interesse. Ja, weil es ist für uns nicht gut, wenn wir isoliert leben, wenn wir diesen Stress alleine ertragen, der sich jeden Tag neu aufbaut. Also ich kann gar nicht mehr die Medien aufdrehen, ja, dass ich nicht einen halben Tag besorgt bin. Ja, und jeden Tag was anderes und was Neues.
Ja.
Und deswegen müssen wir auf uns schauen, wir alle miteinander, dass wir genug Schlaf haben, uns bewegen, uns ordentlich ernähren und ein bisschen Spiritualität aufpflegen und vor allem, dass wir uns öfter als früher umarmen und uns Gutes tun.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Besser kann man, glaube ich, gar nicht aufhören. Frau Dr. Manuela Macedonia, ich sage vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren im Podcast Ist das gesund? Unseren Hörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich lege Ihnen ganz dringend das neue Buch von Frau Dr. Macedonia ans Herz. Das heißt Wellness für das Gehirn. Ich verlinke das natürlich auch in unseren Shownotes. Und jetzt bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als bleiben Sie gesund.
Danke und ganz liebe Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Und danke für die Einladung.